ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Frieden in Sicht. 3 Jahre Krieg in der Ukraine.
In 4 Tagen jährt sich der russische Überfall auf die Ukraine zum 3. Mal. Und seit diesem Angriff am 24. Februar 2022 wehrt sich das Land gegen einen übermächtigen Gegner. Das gelingt der Ukraine bisher erstaunlich gut, weil der Westen sie militärisch massiv unterstützt. Ein 1/5 des ukrainischen Staatsgebiets konnte sich Russland aber einverleiben. Und seit Beginn dieses Krieges sprechen wir immer wieder mit Menschen in der Ukraine, um etwas über ihre Leben unter diesen Bedingungen zu erfahren. Das habe ich gestern mit Christoph Brumme gemacht. Er ist deutscher Autor und Schriftsteller, lebt seit mehr als 8 Jahren in der Ukraine in Poltawa, einer Stadt ungefähr 110 Kilometer entfernt von der Grenze zu Russland. Und als erstes wollte ich natürlich von ihm wissen, wie geht's Ihnen zurzeit?
Also mir geht es sehr gut. Ich habe in den letzten Tagen mehrere Freunde von den Fronten getroffen und danach bin ich mal wieder sehr motiviert, weil die sehr optimistisch sind.
Wie viel kriegen Sie zurzeit so unmittelbar mit von den Kämpfen?
Also wenn ich in eine Frontstadt fahre, wie vor 10 Tagen nach Saporische, dann bekomme ich natürlich relativ viel mit. Unsere Stadt wird auch fast jede Nacht von russischen Drohnen beschossen. Anfang des Monats hat eine russische Rakete hier ein Wohnhaus zerstört. Da ist eine sehr gute Bekannte von mir ums Leben gekommen, eine junge 30-jährige Frau. Also natürlich bekommen wir das jeden Tag mit.
Ganz davon abgesehen von diesen schrecklichen Nachrichten, wie sieht denn Ihr Leben aktuell aus? Wie groß ist der Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten oder anderen lebenswichtigen Gütern?
Es gibt alles, es gibt keinen Mangel. Und auch die Versorgung mit Strom und mit Wärme ist eigentlich besser als im letzten Jahr, zumindest hier in der zentralen Ukraine.
Zuletzt haben ja alle auch über einen Waffenstillstand oder sogar einen möglichen Frieden gesprochen. In Riad haben sich ja deswegen Vertreter aus den USA und Russland getroffen. Wie denken Sie und Ihre Nachbarn über diesen Vorstoß?
Ja, das ist eine absurde Diskussion, die wiederum zeigt, wie viele Illusionen man sich im Westen macht. Also hier in der Ukraine wissen alle, was man von Russland und von Putin zu halten hat. Und man hört ja auch jeden Tag die Propagandasendungen, die in Moskau im Staatsfernsehen dort laufen, wo man eindeutig sagt, dass man ja die Staatlichkeit der Ukraine nicht akzeptiert und auch gegen Europa kämpfen muss, weil Europa darf nie wieder so einig und so stark sein wie heute. Natürlich wird der Krieg weitergehen.
Jetzt haben Sie ja eben schon angesprochen, dass Sie von den aktuellen Bestrebungen von Donald Trump und seiner Regierung nichts halten. Zumindest plant er ja ohne die Ukraine selbst und auch ohne Europa. Zu welchem Preis, glauben Sie, würden denn Sie oder auch vor allen Dingen Ihre ukrainischen Landsleute einen Frieden akzeptieren?
Zu gar keinem. Also zu echten Friedensverhandlungen kann es vielleicht in 5 bis 10 Jahren kommen, eventuell, wenn das russische Militär zerstört ist. Eine Äußerung von Präsident Zelensky, und ich denke, das entspricht auch meiner Wahrnehmung, 1% der ukrainischen Bevölkerung befürwortet alle gewünschten Zugeständnisse an Russland. Ist natürlich schlimm, dass die USA uns jetzt verraten, klar. Es ändert nichts daran, dass die Ukraine ist ein souveränes Land und niemand kann hier was diktieren.
Die russische Armee ist ja zuletzt dann doch immer mal wieder vorangekommen oder meldet zumindest Gebietsgewinne. Wie nehmen Sie das denn zurzeit wahr? Glauben Sie, dass die Menschen in der Ukraine wirklich noch lange Russland standhalten können?
Also statistisch gesehen, bei gleicher Intensität der Kämpfe können die Ukrainer sich noch etwa 40 Jahre lang verteidigen.
Aber wir hören doch immer wieder, dass die Ukraine dringend weitere Kräfte braucht. Stimmt das nicht?
Ja, natürlich. Ja. Und es ist zum Teil auch schlecht organisiert oder nicht so effizient organisiert. Es gibt in den Wehrkreisämtern nicht so die Willkommenskultur, die nötig wäre. Manchmal wird man selbst als Freiwilliger ja wie ein Problem behandelt, weil man Arbeit macht. Aber prinzipiell, es gibt genug Männer und das Wort Frieden ist völlig absurd im Zusammenhang mit dem Krieg hier.
Was glauben Sie, muss Deutschland, muss Europa tun, um die Ukraine gezielt unterstützen zu können?
Ja, zunächst mal sollten Sie wirklich anfangen zu verstehen, welche Kriegsziele und welche Motive Russland hat, diesen Krieg zu führen. Sie als Westler, Sie als Deutsche, Sie sind für die Russen ideale Opfer. Sie sind reich, Sie sind wehrlos und Sie sind zu verwirrt, um sich zu verteidigen. Vielleicht eine Zahl, wenn ich das sagen darf. In Deutschland wird diskutiert, die Höhe der Militärhilfe, 11 Milliarden, 13 Milliarden und so weiter und so fort. Das sind pro Kopf der Bevölkerung monatlich 5 Euro. 5 Euro zahlt jeder Deutsche im Monat symbolisch an Militärhilfe für die Ukraine.
Glauben Sie denn wirklich, dass das den europäischen Politikern, auch den deutschen Politikern nicht bewusst ist?
Ja, offenbar nicht. Also ich sehe auch regelmäßig Diskussionen im deutschen Fernsehen und bin, also in der Regel bin ich schockiert. Zum Beispiel, da gibt es dieses Argument, die Russen sind zu schwach, gegen die Ukraine zu gewinnen. Wie können sie denn wirklich eine militärische Bedrohung für Europa sein? Ja, im Vergleich zur Ukraine sind sie schwach, weil die Ukrainer wissen, wie man kämpft und bereit sind, auch zu sterben, ihr Leben zu riskieren. Aber die Europäer sind schwach. Und im Verhältnis dazu ist Russland stark. Im Moment ist Ukraine in gewisser Hinsicht militärisch stärker als ganz Europa.
Kurz bevor sich der Überfall auf die Ukraine zum dritten Mal jährt, ist der US-Sondergesandte Kellogg heute in Kiew, um sich über die Situation aus erster Hand zu informieren. Ein Grund für uns, das auch wieder zu tun. Politisch bewegt sich zurzeit viel. US-Präsident Trump will ja sein Wahlkampfversprechen einlösen. Die USA führen Gespräche mit Russland. Und wozu das Trump bewegt? Der US-Präsident macht ja zurzeit vor allem dadurch von sich reden, die Ukraine als Schuldigen in diesem Krieg darzustellen. Währenddessen sucht Europa noch seine Rolle und die Ukraine will mit an den Verhandlungstisch. Aber wie geht's eigentlich den Ukrainern hier bei uns in Hessen? Nina Michalk hat sich mit drei von ihnen unterhalten.
Ukraine, mein Mutterland, heißt das Lied, das sie hier singen. Zweimal die Woche trifft sich der Chor im Mehrgenerationenhaus im Frankfurter Gallus beim Frauentreff für Ukrainerinnen. Die meisten sind vor dem Krieg geflüchtet, wie Olena. Die Deutschlehrerin stammt aus der Nähe von Kiew. Seit 3 Jahren lebt sie mit ihren 2 Kindern in Frankfurt, weit weg von der Familie.
Diese psychische Belastung ist unerträglich, weil die Familien getrennt wohnen. Meine Kinder sehen den Vater nur auf dem Bildschirm des Smartphones oder des Computers. Und ich genauso. Das ist schwierig. Und diese Ungewissheit, ja, wie lange das noch andauern wird, das ist das Schlimmste.
So geht es auch Natalia. Die 51-jährige Krankenschwester ist mit ihrem Sohn erst vor 1 Jahr aus der Südwestukraine geflohen.
Meine Familie auch in Ukraine. Meine Mutter, mein Mann, meine Tochter, meine Enkelin. Und meine Familie,
wo meine Familie ist, da ist mein Herz, da bin ich glücklich.
Obwohl die Frauen sehr froh sind, in Frankfurt in Sicherheit zu leben, alle blicken ständig in ihr Heimatland. Auch Svetlana, die aus Cherson stammt, einer Stadt im Süden, die von Russland belagert war und jetzt an der Frontlinie liegt.
Ich lese Nachrichten und gucke, Fernsehen und jeden Tag mein Staat Bomben aus Drohnen oder Raketen auch. Ja. Aber ich hoffe, der Krieg sehr schnell zu Ende geht. Ja.
Ihre Eltern sind während des Krieges gestorben, weil sie in Cherson keine Medikamente mehr bekommen haben. Auch ihr Mann ist krank, er lebt noch dort in ihrem Haus, das zum Glück nicht zerstört wurde. Ob sie schnell zurückgehen kann, bezweifelt sie.
Diese Situation ist schwer, weil meine Stadt ist zu 70% zerstört. Die ganze Infrastruktur funktioniert nicht. Aber ich glaube, nach dem Krieg, meine Stadt wird neu aufgebaut. Ja.
Olena kann die Frage, ob sie zurückgehen will, noch nicht beantworten. Sie arbeitet bei der Stadtteilwerkschaft Gallus als Deutschlehrerin, ist in Frankfurt fest verankert.
Meine Kinder wollen auf jeden Fall hier in Deutschland bleiben. Sie haben ihr Leben hier aufgebaut, sind glücklich. Obwohl in den ersten Monaten waren sie fest überzeugt, dass sie zurückgehen. Aber jetzt haben sie hier Freunde, jetzt haben sie hier Ausbildungsplatz. Also irgendwie verbinden sie ihre Zukunft mit Deutschland.
Auf eine Zukunft in Frieden hoffen alle. Svetlana vor allem sehnt sich nach ihrem alten Leben zurück, als die Welt in Cherson noch in Ordnung war.
Ich wollte, dass mein Staat alle funktioniert, alle meine Freundinnen zusammen und wir sprechen, feiern. Ja, ich hoffe.
Fast genau 3 Jahre ist es jetzt her, dass die russische Armee die Ukraine überfallen hat und dass sich das Land seit 3 Jahren gegen einen übermächtigen Aggressor verteidigen kann. Das geht überhaupt nur, weil der Westen es mit Waffenlieferungen in 3-stelliger Milliardenhöhe unterstützt hat. Trotzdem hat Russland mittlerweile etwa 1/5 der Ukraine erobert. Und die USA, die bisher die meisten Waffen lieferten, sind unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump dabei, einen neuen Kurs einzuschlagen. Und das ist freundlich formuliert. Trump hatte ja schon vor seinem Amtsantritt getönt, er werde den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Jetzt sollen es 6 Monate sein. Und Trump ist bereit, Russland dafür große Zugeständnisse zu machen. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Dr. Jonas Drietka vom Peace Research Institute Frankfurt, dem Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, gesprochen. Mit Putin hat Trump schon telefoniert. Die Außenminister der USA und Russlands haben sich getroffen. Erkennen Sie da einen Weg in Richtung Frieden?
Das ist ein bisschen zu früh, um das zu sagen, weil hier zwei große Entwicklungen miteinander sich entwickeln. Also zum einen haben wir Elemente von dem, was wir gerade sehen, entspricht tatsächlich eines relativ strategischen Planes, den der Sonderbeauftragte für Russland und die Ukraine, Keith Kellogg, ausgearbeitet hatte Anfang 2024. Dieser Plan ist tatsächlich, mit dem kann man moralisch nicht einverstanden sein, aber strategisch ist der sehr rund. Und gewisse Elemente von dem, was wir momentan sehen, das wird gerade von der US-Politik auch ausgespielt. Das Problem ist, dass wir gleichzeitig auch andere Elemente sehen, also vor allem dieser enorme Transaktionalismus von Trump, wo immer sehr öffentlichkeitswirksam Ressourcen gefordert werden. Die Wirtschaftsbeziehungen wurden ja betont im Treffen mit den russischen Verhandelnden und auch gegenüber den Ukrainern wurden die seltenen Erden soweit hervorgehoben. Und auch, was sehr trumpianisch ist, ist dieses überfallartige Konfrontieren der Europäer mit neuen Realitäten und auch, dass die Europäer sehr unspezifiziert eben die Hauptlast tragen sollen für dieses Auskommen. Und diese Dinge bewegen sich beide gerade sehr und es ist unklar zu sehen, ob das, oder es ist bisher noch unklar, ob das stark in die Richtung des genuinen Trumpistischen geht oder ob hier noch starke Elemente von Keith Kellogg durchgesetzt werden.
Sie haben angesprochen, Trump agiert gerne überfallartig, allerdings muss man sagen, er hat Bewegung in eine eingefahrene Lage gebracht. Das ist doch eigentlich was Gutes.
Bewegung ist mitnichten immer etwas Gutes, insbesondere in Kriegen. Also wenn Sie eine Situation haben, wo beide Parteien zumindest bisher davon ausgegangen sind, dass die westliche Position zumindest mal einigermaßen vorhersagbar ist, dann beeinflusst das, wie die beiden Parteien sich verhalten. Wenn jetzt die Perspektive eines baldigen Friedensschlusses vor beiden Parteien so hin und her gewedelt wird, haben beide Parteien ganz starke Anreize, jetzt gewaltsam Fakten zu schaffen, damit man dann, wenn das Schießen aufhört, einen möglichst besten Standpunkt hat und vielleicht auch mit krassen Aktionen versucht, die USA und andere Akteure noch zu beeinflussen.
Laut US-Außenminister Hegseth muss die Ukraine ja die an Russland verlorenen Gebiete aufgeben. Auch eine NATO-Mitgliedschaft sei ein No-Go. Wenn sich jetzt Trump und Putin einig werden, inwiefern hat die Ukraine dann überhaupt eine Wahl, ob sie sich darauf einlassen will oder nicht?
Da muss ich wieder davor warnen, nicht in eine Interpretation sich völlig da hineinzubegeben, wenn noch nicht vollkommen klar ist, ob die USA diese Lesart auch durchziehen wird. Hegseth hat nicht gesagt, dass auf keinen Fall NATO-Mitgliedschaft sein wird. Er hat auch nicht gesagt, wir zwingen die Ukraine, ihre Gebietsansprüche aufzugeben, sondern es war eine deutlich waberndere Formulierung, nämlich, dass NATO-Mitgliedschaft nicht realistisch sei und dass auch diese Gebietskontrollzurückerlangung durch die Ukraine gleich nach einem Friedensschluss auch unrealistisch sei. Und das lässt beide Lesarten zu. Das lässt entweder einen sehr strategischen Kellogg-Plan als Lesart zu oder einen großen pseudo-geopolitischen Deal, der in seinen Auswirkungen, und das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, katastrophal wäre.
Apropos, was keine Lesart zulässt, ist allerdings, dass Trump quasi angefangen hat, den Beginn dieses Krieges umzudeuten, ne? Indem er jetzt der Ukraine ja quasi vorgeworfen hat, sie hätten den Krieg angefangen. Was für eine Auswirkung hat das?
Ja, das ist natürlich schockierend. Diese faktischen Anti-Wahrheiten werden teilweise auch in Deutschland von gewissen Akteuren und gewissen Parteien so verbreitet. Das ist einfach analytisch falsch und das muss man einfach festhalten. Und die Faktenlage ist da sehr, sehr klar. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in so eine Denke zurückkommen, wo moralische Äquivalenz herrscht.
Könnte die Ukraine denn eigentlich ihren Verteidigungskampf gegen Russland ohne militärische Unterstützung aus den USA aufrechterhalten?
Das lässt sich nicht seriös mit einem Ja oder Nein beantworten, weil das einfach von unglaublich vielen Faktoren abhängt. Je nachdem, was Europa tut in so einem Szenario, würde ja auch noch Hilfe von Europa kommen. Die europäischen Wirtschafts- und Militärhilfen sind beträchtlich, obwohl Europa gerade, was die Waffen angeht, deutlich schlechter aufgestellt ist als die USA. Die Dynamiken von Verteidigungskriegen sind auch andere Dynamiken als von Eroberungskriegen. Und wir müssen auch festhalten, dass der russische Vormarsch, obwohl der in 2024 gab es ja einen Vormarsch, der war aber nicht sonderlich schnell. Mhm. Also es gibt leider auch ein Szenario, wo die Ukraine geschwächt weiterkämpft und der Kampf dadurch nochmal blutiger und hartnäckiger wird, wir aber keinen Waffenstillstand und keinen Frieden sehen.
Die Europäer versuchen ja gerade erstmal noch ihre Rolle in diesem ganzen Szenario zu finden und möglicherweise eine starke Gegenmacht zu bilden. Wie sehen Sie da die realistischen Chancen, sich einzubringen?
Da würde ich sagen, es gibt die Möglichkeit, dass es hier durchaus Gestaltungsspielraum gibt. Einer der Punkte, an denen man das festmachen könnte, wäre, dass die USA nicht nur gefragt haben, wie viele Friedenstruppen wärt ihr bereitzustellen, wie viele Waffen würdet ihr liefern wollen, sondern auch, was sind, ich glaube, die Formulierung war, was sind ihre Vorstellungen von Security Arrangements? Und hier würde es an den europäischen Staaten liegen, sich zu koordinieren, proaktiv zu werden und neben ihren Forderungen auch Angebote zu machen. Das ist nur extrem schwer in einem Staatenbund mit vielen souveränen Staaten, die ja auch ihren Bürgern verpflichtet sind und von dem einer Deutschland gerade Wahlen macht.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Am kommenden Montag ist es genau 3 Jahre her, dass die Ukraine in den Krieg hineingezogen würden. Seitdem verteidigt sich das Land gegen Russland, das es angegriffen hat. Über 45.000 Soldaten seien seitdem gefallen. So hat es Anfang Februar der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gesagt. 310.000 seien verletzt. 6,7 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen und nochmal 3,7 Millionen sind innerhalb des Landes vor dem Krieg geflüchtet. Kein Wunder, denn 20% des ursprünglichen Staatsgebiets hält Russland besetzt. Aber weit darüber hinaus gibt es zerstörte Städte und Dörfer, tausende Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, Kultureinrichtungen. Es gibt keinen Bereich, der nicht betroffen ist. Und das hinterlässt tiefe Spuren in der gesamten Gesellschaft, wie unser Korrespondent berichtet.
Der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko beobachtet, dass die ukrainische Gesellschaft sich nach 3 Jahren des Krieges verändert hat. Das erste Jahr des Krieges war ein Höhepunkt patriotischer Einheit und Aktivität, ein gemeinsamer Zusammenhalt, den es so in der Geschichte der Ukraine noch nicht gegeben hatte. Jetzt spürt man die Erschöpfung vom Krieg, aber wir haben keinen Ausweg und die Mehrheit der Ukrainer versteht, dass wir unseren Widerstand fortsetzen müssen. Es ist der Kampf um unsere Zukunft. Der ukrainische Regisseur Oleh Sentsov kämpft selbst in einer Einheit an der Front. In diesen Tagen läuft seine Dokumentation Real in den ukrainischen Kinos an. Die Erfahrungen, die man dort macht, sind nirgendwo sonst von Nutzen. Der Krieg macht gefühllos, man stumpft ab. Der erste Tod eines Freundes schockiert dich noch, der zweite, dritte auch. Und wenn man dir zum 30. Mal sagt, dass jemand gefallen ist, nimmst du es einfach so hin. Doch viele Menschen können die Erfahrungen, die sie im Krieg machen, nicht so einfach verarbeiten. Immer häufiger kommt es zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Kiewer Psychologin Oleksandra Nistran berichtet, viele ihrer Patienten seien damit überfordert, in ständiger Angst zu leben, bei täglichem Luftalarm und Angriffen mit Drohnen und Raketen. Wir hören oft, dass unsere Patienten, die mit psychischen Problemen oder dem Gefühl ständiger Unruhe zu uns kommen, sagen, dass sie im Schlaf Luftalarm hören, aber nicht mehr in den Luftschutzraum gehen. Und sie verbinden dies mit einer gewissen eigenen Müdigkeit. Wenn man ständig massiven Angriffen ausgesetzt ist und jeden Tag mehrere Stunden diesen Stress hat, ist man durch die ständige Suche nach einem sicheren Ort erschöpft. Posttraumatische Belastungsstörungen führten zusätzlich dazu, dass Gewalt gegen Frauen seit Beginn des Krieges deutlich zugenommen hat. Seit dem Jahr 2022 um mehr als ein Drittel, berichtet Sabine Fraser, Vertreterin der Vereinten Nationen bei UN Women Ukraine in Kiew. Die gestiegene Zahl hängt einerseits mit besseren Möglichkeiten zusammen, diese Fälle zu melden, aber häusliche Gewalt nimmt auch wegen der starken Traumata zu, der posttraumatischen Belastungsstörungen, unter denen ehemalige Soldaten leiden. Ich habe als Vertreterin von UN Women das Privileg, Frauen aus allen Teilen des Landes zu treffen. Und was mich immer wieder verblüfft, ist, dass sie, egal ob sie morgens schon unter Beschuss standen oder die Nachbarschaft mit Raketen angegriffen wurde, dass sie sofort wieder zurückkehren und für ihre Familie und Gemeinschaft kämpfen. Diese Frauen sind unglaublich stark. Das gelte für alle Bereiche der Gesellschaft, von zivilen Organisationen über die Wirtschaft bis hin zum Militär. Und Fraser betont, dass es wichtig sei, dass diese Frauen auch nach einem Ende des Krieges eine Führungsrolle in der ukrainischen Gesellschaft übernehmen würden.
3 Jahre Krieg haben die Gesellschaft der Ukraine tief verändert. Stefan Lag hat uns davon berichtet. Um bei möglichen Vorstößen für einen Frieden nicht außen vor zu bleiben und eigene Ideen zu entwickeln, hat man sich deshalb am Montag schon zusammengesetzt. Allerdings blieben die Ergebnisse eher dünn. Gestern sollte es deshalb weitergehen mit den Beratungen. Frankreichs Präsident Macron lud dafür zu einer informellen Videoschalte, allerdings ohne Deutschland. Viel mehr wussten wir im Voraus nicht. Caroline Diller ist unsere Korrespondentin in Paris. Ich habe sie eben gefragt, sind wir denn heute schlauer?
Leider nicht wirklich, aber das Ganze war ja auch eine informelle Runde, zumindest war es als solche gedacht. Das heißt, es sind auch gestern Abend jetzt keine konkreten Ergebnisse oder Beschlüsse nach außen gedrungen. Diese Runde gestern war in gewisser Hinsicht die Fortsetzung des Mini-Gipfels am Montag und man muss auch sagen, dass das einfach kein Forum ist, das irgendwelche Prokura hat, um bindende Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es ging eher darum, Positionen abzustecken, was die weitere Ukraine-Unterstützung angeht und diese Positionen, wenn möglich, anzugleichen, um dann eben Entscheidungen in anderen Foren zu beschleunigen.
Wer war denn eigentlich diesmal dabei? Zuletzt gab es ja Stress wegen der Teilnehmerliste, weil ja zum Beispiel das Baltikum nicht vertreten war.
Das stimmt, wobei es am Montag vor allem die slowenische Präsidentin war, die diese Gästeliste sehr, sehr scharf kritisiert hatte. Gestern hatten sich dann deshalb auch Staaten zusammengeschaltet oder wurden zusammengeschaltet von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die beim ersten Treffen eben nicht dabei waren. Es waren 2 Personen vor Ort, das waren Rumäniens Interimspräsident Ilie Bolojan und der luxemburgische Regierungschef Luc Frieden. Und per Video waren dann eben weitere Staaten zugeschaltet, unter anderem die baltischen Länder, Schweden und Finnland oder auch Griechenland, aber auch außereuropäische Staaten wie zum Beispiel Kanada.
Wenn jetzt auch Kanada zu den Teilnehmern gehört, bedeutet das, dass sich Europa auch nach neuen Verbündeten umsieht in Fragen Ukraine-Hilfe?
Nicht unbedingt, denn Kanada ist ein NATO-Staat, also traditionell ein Verbündeter. Macron hatte die NATO 2019 ja noch als hirntot bezeichnet, da erinnern wir uns vielleicht alle noch dran. Das ist eine Position, von der er jetzt, und das finde ich persönlich sehr spannend, abrückt. Macron sagt, wir brauchen die NATO weiterhin, aber er sagt eben gleichzeitig, dass man die europäische Rolle innerhalb dieses Bündnisses stärken muss. Und auf der anderen Seite ist Kanada ja auch eines der Länder, das eben Ziel von Donald Trumps sehr bizarren Vorschlägen war. Also der hatte ja gesagt, Kanada könne ja ein neuer Bundesstaat der USA werden. Und insofern ist diese Idee schon nachvollziehbar, jetzt dieses Land ins Boot zu holen, wenn es eben darum geht, sich gegenüber den USA unabhängiger zu machen und zu behaupten.
Diese Treffen waren ja jetzt als Reaktion auch auf den Vorstoß von US-Präsident Trump auf die Schnelle aus dem Boden gestampft worden. Hätte man da überhaupt auch schnelle Lösungen erwarten können?
Das ist und war kein Forum, um wirklich bindende Entscheidungen zu treffen. Das Ganze diente eher der Abstimmung. Und das ist laut Emmanuel Macron zumindest in einigen Punkten auch gelungen. Also er sagte, am Ende seien die Teilnehmer sich einig gewesen, dass Russland wirklich eine existenzielle Bedrohung für Europa darstellt. Und vor allem, dass Europa mehr investieren muss, also mehr Geld ausgeben muss für seine Verteidigungsfähigkeit und für seine Sicherheit. In einem Interview in der französischen Lokalpresse, das gestern früh erschienen ist, hat Macron auch gesagt, dass es gerade in diesem Punkt, also Finanzierung von Militärausgaben in den kommenden Tagen und Wochen, große Ankündigungen auf europäischer Ebene geben soll. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass diese Gedankenspiele zu möglichen Truppenentsendungen für eine Friedenssicherung, sollte der denn zustande kommen, die da in Paris auch auf dem Tisch lagen, gerade in Deutschland überhaupt nicht gut ankamen. Also man sieht, dass da zum Teil schon sehr deutliche Divergenzen vorhanden sind. Und das macht es eben nicht einfacher, in Europa mit einer Stimme zu sprechen und bei diesen Verhandlungen ein Gewicht zu bekommen.
Präsident Macron hat diese Initiative ja gestartet, hat aber zum Beispiel auch schon gesagt, dass er keine Truppen in die Ukraine schicken würde. Und im Vergleich zu Deutschland ist Frankreichs Engagement in Sachen Ukraine-Hilfe ja auch eher klein. Ist es also vielleicht auch so eine Showveranstaltung für Macron persönlich?
Ich würde sagen, jein. Also Macron sagt ja im Grunde seit 2017, dass Europa in Sachen Verteidigung mehr machen und eigenständiger sein muss gegenüber den USA. Und insofern sieht er sich hier eben selbst schon klar in der Rolle, diesen Prozess in die Hand zu nehmen und eben Tempo zu machen, so wie auch die USA gerade die Dinge beschleunigen. Und man muss auch sagen, dass zumindest aus Kreisen der US-Administration jetzt die Information auf dem Tisch ist, dass Emmanuel Macron und auch der britische Premierminister Keir Starmer wohl nächste Woche in Washington erwartet sind. Der Élysée-Palast hat das bisher zwar nicht bestätigt, aber es ist eben auch ein Zeichen, dass Macron sozusagen versucht, da in beide Richtungen zu denken und als Bindeglied zu agieren. Auf der anderen Seite natürlich, innenpolitisch ist er im Moment komplett bewegungsunfähig und insofern ist für ihn natürlich diese diplomatische Initiative jetzt auch eine Möglichkeit, überhaupt zu existieren.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.